Der Schimmelsamurai-Podcast mit Ingo Büser. Hier lernst du einfach und verständlich, wie Bauphysik funktioniert und du Schimmel ganz leicht vermeiden und bekämpfen kannst. Der Schimmelsamurai räumt auf mit Mythen. Vergiss Google und hör dir diesen Podcast an.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schimmelsamurai mit Ingo Büser. Ich bin der Stefan und Ingo, heute geht es um ein Thema A wie Außenwand. Ja. Ich sage auch, warum ich auf das Thema gekommen bin. Ich sah letztens zwei Menschen vor einem Haus stehen und dann fiel der Satz, wie sieht es denn mit deiner Außenwand aus? Ne? Da ist doch immer alles in Ordnung, ne? So, ja, Ingo, du bist Profi, ne? Was steckt in der Frage? Ist da immer alles in Ordnung?
Ich sag mal, natürlich nicht. Ja? Also ich sag mal, die Außenwand ist ein heikles Thema. Wenn man nur so drüber schaut, dann sieht man eigentlich keine Risse oder nur kleine Risschen oder hier und da mal ein Abbröckeln und misst dem nicht sehr viel Bedeutung bei. Sollte man aber tun, denn gerade durch kleine Risse oder auch kleine Undichtigkeiten, abgebröckelte Dinge, abgebröckelter Putz, dringt Feuchtigkeit ins Mauerwerk ein. Und jetzt geht es eigentlich nicht darum, dass freies Wasser direkt eintritt, also die Wand durchfeuchtet, dass ich einen schwarzen Fleck habe, sondern die Wand wird einfach nur feucht. Feucht heißt kälter und kälter heißt wiederum für innen, dieser Fleck oder dieser Bereich kühlt viel mehr aus als die umgebende Fläche und bietet dann eine sehr gute Kondensationsfläche durch Taupunktunterschreitung.
Ich habe mir das auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Für mich als Laie ist ja eine Außenwand das Medium, das mich vor Kälte, Wind und Zugluft schützt. So. Ja. Und dieser Satz, da ist doch immer alles in Ordnung. Ne? Für mich als Laie, wenn ich 10, 20, 30 Meter vor einem Haus stehe, wirkt das ja, als sei es in Ordnung. Du sagst jetzt, im Detail steckt der Teufel.
So, richtig. Der Teufel steckt im Detail. Schauen wir uns mal die Verleitung an, also die Dachentwässerung. Mhm. Ja, so. Die Dachentwässerung zum einen hat teilweise ihr Alter und hat Undichtigkeiten, was die Fassade sehr beeinflusst, gerade im Eckbereich. Und natürlich auch die Befestigungen. Wenn man mal schaut, die sind reingebohrt, dann gibt es ja diese Klammern, die das Fallrohr halten. Ja. Und gerade diese Löcher sind nicht geschlossen. Die sind oftmals offen, die sind oftmals sehr unsauber gebohrt. Und da läuft dann fröhlich Wasser rein. Ja, so. Das kann eine ganze Zeit lang gut gehen, das wird auch eine ganze Zeit lang gut gehen. Aber irgendwann mal wundert man sich und sagt sich, warum habe ich jetzt meine Innenecke nass? Und das kann durchaus da ja, in diesem Bereich liegen.
Mir ist auf der Fahrt hier ins Studio sind zwei Fallrohre aufgefallen, die wirklich versetzt waren, wo also das obere so ein bisschen verruckt war und wo dann so das Regenwasser, es regnet heute ja in Strömen, so wirklich wunderbar an der Fassade runterfloss und schon so einen grünen Schlierenfilm hinter sich herzog. Ne? Was ist das denn?
Ja, das ist ein Algenbewuchs. Und dieser grüne Schlierenfilm bedeutet, es ist schon länger defekt, dieses Rohr. Und zum anderen wird die Fassade sehr beaufschlagt und geschwächt. Und dann haben wir wieder das gleiche Thema.
Geschwächt durch das Wasser.
Durch das Wasser, ja. Und wenn jetzt die Winterzeit beginnt, dann haben wir natürlich auch Temperaturen oftmals unter Null. Das heißt, die ganze Geschichte friert. Und jeder weiß, Eis dehnt sich aus und Eis hat eine ungeheure Kraft. Ja, das heißt, da wird Sputz weggesprengt, da werden innen drin vielleicht sogar die Risse etwas größer, die sieht man außen gar nicht so. Und dann haben wir Wassereintrag, der innen dann durchaus große Schäden anrichten kann.
Was kann ich denn, wenn ich Hausbesitzer meinetwegen eines Sechsfamilienhauses bin, machen, um jetzt wirklich bei dem Thema Außenwand ein sicheres Gefühl zu haben?
Ja, das heißt Kontrolle. Einfach mal mit klarem Blicke sich seine Fassade anschauen. Wenn man jetzt Unregelmäßigkeiten erkennt, einfach mal den Fachmann fragen und sagen, was könnte da passieren? Denn Fakt ist, der Laie kann mitunter die Schwere der Schäden nicht beurteilen und unterschätzt gerade die Mikrorisse, die man nicht so sieht. Ja, aber dadurch geht eine ganze Menge Feuchtigkeit in die Wand. Aber ich möchte auch noch auf einen anderen Punkt kommen, und zwar die Dachrinne. Ja, Dachrinne ist ein ganz entscheidendes Thema. die wird oft vernachlässigt. Das heißt, sie ist, wenn ich jetzt viele Bäume in der Nähe habe, oftmals voller Laub, ja, dann wird das Wasser nicht mehr richtig abgeführt. Das Wasser läuft über die Dachrinne, also die Dachrinne läuft über, ja. Nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Und jetzt muss man wissen, dass Putz ja auch Hohlräume hat. So, dann dieses Wasser läuft dann hinter den Putz und durchfeuchtet dann die Wände von innen, und zwar mächtig. Da haben wir schon viele, viele Wasserschäden durchgehört.
Das kann ich doch aber mit einem Drohnenflug, wenn ich einfach, wenn es ein hohes Haus ist, 3-4 Stockwerke, ohne weiteres überprüfen.
Ist heute problemlos überprüfbar. Zum einen könnte man mal aus einem Dachfenster gucken, das wäre die einfachste Lösung. Wenn man es dann nicht genau sieht, muss man einfach sagen, komm Leute, einmal im Jahr, ich habe hier viele Bäume in der Gegend, gucken wir mal da drüber und lass uns reinigen. Und dann hat man diese Sorge weniger.
Mir sind eben zwei Fenster aufgefallen, wo also unter der Fensterbank, so links und rechts von der Fensterbank, auch schon so Schlieren runterliefen. Also nicht runterliefen, sondern zu sehen waren. Ja. Was ist das denn?
Das ist das Wasser, das von der Fensterbank abgeleitet wird. Und es ist leider so und immer häufiger zu beobachten, dass die Fensterbänke dass die Fensterbänke nicht genug Überstand haben. Die stehen vielleicht mal 1-2 Zentimeter über, sollten aber zumindest 4 Zentimeter überstehen, damit Wasser, das da abläuft und runtertropft, nicht auf die Fassade gelangt, sondern möglichst der Tropfen bis unten auf die Erde geht.
Das heißt, die sind nicht tief genug?
Ne? Ja, die sind, genau, die stehen nicht weit genug über, so rum. Ne? Auf der anderen Seite, ja klar, und dann müssen wir natürlich auch wieder gucken, wie sind meine Fenster angeschlossen von außen an die Fassade? Und da sollte ich mal einen kritischen Blick werfen auf die Silikonversiegelungen rundum. Die haben sich über die Jahre lösen, die stehen ja unter Vollbeschuss von feucht, nass bis trocken, heiß, kalt. Und das machen die eine Zeit lang mit und dann lösen die sich. Und auch da kann eine ganze Menge Wasser eindringen. Und das Gleiche gilt für die Versiegelung der Fensterbank von außen. Ja, da muss man immer mal gucken.
Wie lange ist denn die Lebensdauer so einer Silikondichtung?
Hängt so ein bisschen davon ab, ob ich die Schlagregenseite habe. Da ist es ich würde sagen, sollte man auf jeden Fall jedes Jahr drauf gucken.
So oft?
Ja, da kann immer mal was passieren. Zum anderen leben wir im Ruhrgebiet. Ja, die Erde bewegt sich immer mal so ein bisschen. Da gibt es dann hier und da Abrisse. Und wichtig ist, möglichst einen Fachmann an diese Dinge dran lassen, wenn man das reparieren will. Man kann in dem Bereich so viel falsch machen. Das ist nicht nur, ich nehme mal eben eine Spritzpistole und spritze ein bisschen Silikon da rein, ja, sondern das muss mit Sinn und Verstand gemacht werden. Das darf keine Dreiflankenhaftung haben. Das muss vernünftiges Material sein, speziell für diesen Anwendungsfall. Also gibt es eine Menge zu beachten.
Was ist eine Dreiflankenhaftung?
Das heißt, es darf nur links und rechts haften, ja, und nicht noch weiter am Untergrund. Dann habe ich so viel Ziehkräfte, macht das Silikon nicht mit. Ja. Das hat nur einen gewissen Dehnungskoeffizienten, also eine gewisse Dehnungsfähigkeit. Und da muss man schon sehen, was man da reinspritzt.
Also wenn du sagst, im schlimmsten Falle müsste die Silikonfuge jährlich überprüft werden.
Ja.
Also in meinem Bekanntenkreis, da bin ich ziemlich sicher, hat noch nie irgendeiner eine Fenstersilikonfuge außen überprüft. Wie kommt das?
Ich sag mal, Silikon impliziert meistens, ja, hält 200 Jahre, ja, ist ja Silikon, stimmt aber nicht. Ja, ist ein Material, das sich genauso verschleißt wie alle anderen auch. Und es sind im Grunde genommen Wartungsfugen. Ja, und darin liegt ja schon die Aufforderung, ich sollte mal drauf gucken, ja, und die Sache warten. Wenn man so ein bisschen geschärft ist für dieses Thema, dann kann man das auch beim Fensterputzen machen. Ja, und sagen, pass mal auf, ich mache die Fenster eh von außen sauber, dann gucke ich doch mal, was ist mit den Silikonfugen. So, und dann ist die Sache eigentlich schon geritzt.
Ja, müsste doch jemand, wenn ich das an einen Dienstleister rausgebe, müsste der Fensterputzer, wenn ich die Fenster bei mir putzen lasse, doch mir sagen können, Mensch, hier, guck da mal drauf, achte mal da drauf.
Wenn er darauf geschult ist, ja. Und nicht nur darauf geschult ist, die Scheibe sauber zu machen. Ja, ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer. Ja, wir müssten auch über diese Dinge einmal sprechen, mal eine Schulung machen, das ist eine halbe Stunde oder eine Stunde, damit man auch für das Material ein bisschen Gefühl bekommt. Und dann wären viele Dinge, viele Dinge würden nicht passieren im Bereich Durchfeuchtung, Nässe, Schimmel etc.
Ja, würde nicht passieren. Das Gegenteil habe ich bei anderen Fenstern gesehen. Da waren also nicht die Schlieren unter links und rechts unterhalb der Fensterbank, sondern oberhalb des Fensters ging das also, als wenn es da gebrannt hätte, war da so ein Schleier oben auf dem Putz, der von unten nach oben wegging.
Ja, wie kommt das ist, denn? Das ist ein gewisser Schimmelansatz. Da oder beziehungsweise ist warme Luft an kalter Fläche kondensiert und ist ein typisches Zeichen für Kipplüftung. Ja, da brauche ich noch nicht mal den Mieter zu befragen oder den Nutzer, sonst brauche ich mir nur von außen anzugucken.
Das siehst du schon.
Ja, dann geht die, je nachdem wie warm die Luft ist, geht die raus, kühlt sofort an der kalten Wand ab und ergibt dann diesen grauen Schleier.
Du hast eben, als wir uns vorbereitet haben, erzählt, ich kann ein paar tolle Geschichten erzählen, was ich so als Bauwerterhalter im Alltag erlebe.
Ja.
Hau mal einen raus.
Ja, ich sag mal, ich bin angerufen worden und habe einen Auftrag bekommen von der Hausverwaltung, auch schon mit dem Hinweis, Achtung, Achtung, Mieter ist auf 1000, hat uns geschrieben, Wohnung mies, alles schlecht, muss gedämmt werden, die Bude wird nicht weiß, heiß und warm und er friert. So, dann bin ich dahin und dann habe ich mir die ganze Sache mal angeschaut und musste feststellen, Küche ungeheizt, in der Küche eine Dunstabzugshaube, die nicht nach draußen abführt, sondern den Wasserdampf in den Raum.
Weiter verteilt.
Man muss, ja, denn das Fett wird ausgegliedert in diesem Fettfilter. Aber kann dann nicht die heiße Luft. Die wird brav verteilt. So. Flur ungeheizt. Wohnzimmer, großes Wohnzimmer, zwei Heizungen drin, volle Pulle. Okay. Schlafzimmer ungeheizt. Großer Raum mit einem netten Fitnessgerät drin. Heißt, da wird fleißig trainiert und wir wissen, wenn ich trainiere, schwitze ich. Und schwitzen heißt wiederum Abgabe von Feuchtigkeit. So. Und da war es kein Wunder, und das habe ich den Herrschaften auch so erklärt, dass da an verschiedensten Stellen, weil einfach kalte Umflassungsflächen da sind, in vielen, vielen Räumen, die Raumluft kondensiert. Ja? Denn die Heizung im Wohnzimmer, ja, die bekommt jetzt die Anforderungen aus allen anderen Zimmern, bitte heiz mich mit. Ja, weil alle Türen auffahren und da sich die Luft immer vermischt, also die Kaltluft zu Warmluft, sich miteinander verbindet, habe ich einen ständigen Luftstrom und ein ständiges Auffordern. Bitte, heiz mich, gib mir Wärme, was ich natürlich nicht leisten kann.
Wieso waren denn die meisten Räume unbeheizt? Wie kam das denn?
Das sind so die Energiesparideen, die Leute so kommen, ja, und beachten dabei einfach nicht, dass das viel mehr Energie braucht, wenn die eine Heizung eine ganze Wohnung heizen soll. Das kann sie A nicht, ja, B, meine Umfassungsflächen kühlen aus, das Thema hatten wir ja schon mal zu Genüge.
Wände, ja.
Und
ja,
Wände, Decken, Böden, Umfassungsflächen. Und wenn die kälter sind und es kommt feuchte Luft und die ist automatisch da, wenn ich mich in einem Raum aufhalte, dann kondensiert es. Und dann habe ich Stockflecken, im schlechtesten Fall Schimmel.
Was sind denn jetzt, der Herbst ist da, die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Was sind denn aus deiner Sicht so die 3 oder 5 Dinge, wo ich mich mit auf die sichere Seite begeben kann, was mein Haus betrifft?
Ich sag mal, das allererste ist nicht zu spät mit dem Heizen anfangen. Denn ich hatte es ja schon mal gesagt, unsere normalen Heizungen, unsere normalen Heizsysteme heizen nur die Luft und nur sehr beschränkt die Wände. So, jetzt kann man sich vorstellen, es wird kalt und kälter. Ich sage mir, naja gut, komm, das halte ich noch aus. Ich spare jetzt Energie und ziehe mir noch einen zweiten Pullover an. Und irgendwann mal fange ich dann an zu heizen und stelle fest, ich kriege meine Wohnung nicht mehr warm. Ja, warum?
Weil die Wände kalt sind.
Weil die Wände so kalt sind. Ja, ich habe also einen ständigen, ja fast schon Luftzug, je nachdem wie groß der Unterschied ist zwischen Wandtemperatur und Raumlufttemperatur. Und da gibt es diese Konvektionswalze und die kann schon wie ein kleiner Wind sich darstellen. Ja, und es ist unangenehm. Der Körper merkt das, selbst wenn ich nicht genau weiß, Mensch, ist es jetzt kalt oder ist es nicht kalt? Ja, ich fühle mich unwohl. Und die Praxis hat gezeigt, dass ich über den Winter die Wohnung nicht mehr vernünftig warm kriege.
Wenn also die Wände einmal richtig kalt sind?
Ja. Das wird ungeheuer schwer oder ich brauche ungeheuer viel Energie, was ja durch den Energiespargedanken wiederum widerspricht. Denn ich wollte ja eigentlich vom Grunde genommen durch das Herauszögern der Anschaltzeit Energie sparen. Ja? Mhm. Das macht keinen Sinn.
Was wäre denn der zweite Punkt, auf den ich achten?
Der zweite Punkt, ich würde...
Sollte.
Ich sag mal, Räume oder andersrum. Schlafzimmer als kalter Raum. Tür zu, immer zu. Ja, ist ein kalter Raum, den kann ich mal lüften und das Fenster wieder zumachen. Sollte aber keine Luft aus dem Wohnraum ins Schlafzimmer lassen. So unter dem Motto, naja, bis ich unter der Bettdecke bin und das schön warm ist, lasse ich auch ein bisschen muckelige Wärme rein. Ja, da hatte ich auch einen schönen Fall jetzt im Schlafzimmer. Schimmelbildung, richtig Feuchtigkeit. Und dann kam im Gespräch nachher raus, dass zwar weniger Heizwert im Schlafzimmer, aber im Wohnzimmer genau gegenüber steht ein Ofen, ein Holzofen. Und da hatte der Herr des Hauses dann also gemeint, naja, wir können ja da die Wärme ein wenig ins Schlafzimmer reinlassen, hat ihn angestocht. Und da haben wir natürlich ungeheuer viel warme Luft, gleich Feuchtigkeit mit ins Schlafzimmer geschleppt. Und die findet immer die kälteste Stelle. Das ist einfach so. Und dadurch kam der Ärger da.
Schlägt ja, sich dann so an Feuchtigkeit, als Feuchtigkeit.
Genau,
an
der also sollte man das auf jeden Fall zulassen. Und wenn ich Räume habe, die ich nicht so oft nutze, oder wo ich sage, mein Gott, da brauche ich nicht rein, oder ich habe ein Gästezimmer, wo ich sage, naja, das wird momentan nicht benutzt, dann drehe ich die Heizung da auf 1 oder 2, sodass ich so 16, 17 Grad habe. Dann kann nichts passieren. Das kann ich dann auch sehr schön schnell hochheizen. Aber es ist weiterhin dann nutzbar, wenn ich es nutzen muss. Dritte, ganz wichtig, Thermohygrometer, also Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. Und da muss man dann sagen, so 19, 20 Grad, 20 Grad bei 55% oder 50%, alles gut. Da sind einem einfach Grenzen gesetzt. Wenn meine Wand dann unter, sag ich mal, 10 Grad abkühlt oder 12 Grad abkühlt, kriege ich da Probleme, auch wenn ich Normtemperaturverhältnisse habe. Das heißt,
die Wand bleibt kalt.
Die Wand bleibt kalt. Ja, nee, die Wand bleibt kalt oder sie ist kalt, warum auch immer. Ja, meistens ja in den Ecken, in den Raumecken, Außenwandecken. Und, aber ich habe da schon eine große Sicherheit, denn gerade, und jetzt kommen wir zu dem Thema Lüften, ja, dieses Thermohygrometer sagt mir auch, ja, als vierter Punkt ganz wichtig, wann muss ich lüften? Ich gucke drauf und sage, aha, das ist ein wenig hoch. Ich gehe jetzt über 60%
Luftfeuchtigkeit.
Entschuldigung, relative Luftfeuchte. Und man muss wissen, ab 70% beginnt die Schimmelgefahr. Ab 80% bekomme ich Schimmel. Ja, also ich brauche keine 100%. 100% wäre ja sichtbare Tröpfchen. Das weiß ich, meine Scheibe ist beschlagen.
Es regnet im Wohnzimmer.
Es regnet im Wohnzimmer, genau. Nein. Aber, und dann heißt es ganz klar, keine Kipplüftung. Wir sprechen jetzt über den Winter. Sondern Stoßlüftung, 10 Minuten, Viertelstunde. Und da bin ich der Meinung, auch darauf zu achten, oder man sollte darauf achten, die einzelnen Räume zu lüften. Querlüftung halte ich für gefährlich, denn oftmals wird das Badezimmerfenster geöffnet und das Schlafzimmerfenster geöffnet, weil diese Räume oftmals gegenüber liegen. Ja? Und wenn der Wind aus dem Badezimmer kommt, dann wird es eng.
Dann zieht die feuchte Badezimmerluft ins Schlafzimmer.
Völlig richtig, so. Und kühlt natürlich an den kälteren Flächen ab. Das macht also überhaupt keinen Sinn. So. Also man sollte mal schauen, wie lüfte ich. Und jetzt vielleicht noch ein ganz guter Tipp, wie ich überprüfen kann, wie viel Feuchtigkeit denn doch so in meinen Böden oder Wänden oder auch Matratze, wo ich immer hängt. Ja? Ich gehe hin, lüfte, mache das Fenster zu, und gehe nach 10, sagen wir mal nach einer halben Stunde wieder rein und schaue mal wieder aufs Thermohygrometer. Und wenn das dann schon wieder über 60% anzeigt, weiß ich, ui, hier ist einiges ausgedünstet und ausgetreten aus den Wänden, Matratze, Deckelböden, wie auch immer. Und dann weiß ich, ich muss einfach öfter lüften. So. Und irgendwann mal, ich setze mal nach ein oder zwei Wochen, hat sich das ausgeglichen. Denn Wände sind durchaus leidensfähig, sprich aufnahmefähig für Feuchtigkeit. Und dann ist es ganz gut, das rauszubekommen. Und dann habe ich auch wieder eine wunderbare Grundlage. Schneller Wärme in der Wohnung an sich, auch in den einzelnen Räumen. Oder ich habe einen gut gekühlten Raum, der nicht feucht ist. Beides sehr wichtig.
Ein Thermohygrometer kann ich bei dir auch kaufen.
Ne? Kannst du bei mir auch kaufen, jo. Ja, und wie gesagt, es hat zwei Zahlen. Relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur, die hängen brutal eng zusammen. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch mal erklärt, warme Luft kann mehr aufnehmen als kalte. Das heißt, wenn ich jetzt von dir angerufen würde und du sagst mir, Mensch Ingo, ich habe hier 70% relative Luftfeuchte, würde ich dich erstmal fragen, bei welcher Temperatur? Wenn du mir dann sagst, Mensch Ingo, pass mal auf, ich habe hier 10 Grad, sage ich, Leute, gar kein Thema, 10 Grad kalte Luft, kann wenig Feuchtigkeit fassen.
Ist nicht viel Feuchtigkeit in der
Und wenn die 70% gefüllt sind, ist eine Füllstandsanzeige, wenn man so nimmt, dann ist das kein Thema. Rufst du mich an und sagst, ich habe 20 Grad, sage ich mal, lieber Freund, ganz schnell gelüftet. Ja?
Scheibenwischer kaufen.
Nein, nein, noch nicht so schlimm, aber die Luft muss dann raus. Ja, also ganz wichtig, da darf man sich auch nicht verwirren lassen, die alleinige Angabe 80% oder relative Luftfeuchtigkeit an sich ist nicht das Thema. Das Thema ist, welche Temperatur habe ich und welche Luftfeuchtigkeit bei dieser Temperatur.
Liebe Zuhörer, wir sind für heute mit dem Thema Außenwand etc. durch. Sicher habt ihr Fragen. Und damit aus dem gefährlichen Halbwissen nicht noch ein gefährlicheres Halbwissen gibt, fragt Ingo Büser, Schimmelsamurai im Internet zu finden. Jawohl. Und wenn ihr Fragen habt und wir die thematisieren sollen, dann meldet euch bitte. Das machen wir gerne. Bis dahin, alles Gute. Und bleibt trocken.
Ja, und bleibt trocken. Sehr schön.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Twin Flame Productions.